Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, wir nehmen Sie mit in einen Techno-Club. Allerdings sind Sie der Türsteher. Es geht um ein neues Spiel, entwickelt eigentlich von einem bildenden Künstler namens Will Kempkes. Und mit ihm spreche ich über dieses herausragende Spiel. Und los geht es gleich mit der Berlinale. Da laufen ja nicht nur Arthouse-Dramen oder große Filme wie das Biopic über Bob Dylan mit Timothy Chalamet. Nein, die Berlinale hat auch einen Softspot für Horror und ein kleiner, aber feiner Horrorfilm aus Skandinavien sorgt dafür Furore. The Ugly Stepsister ist eine Neuerzählung von Aschenputtel und das verpackt als feministischer Body-Horror. Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir schalten jetzt live zur Berlinale zu meinem Kollegen Kai Sarabi. Gleich geht es um ein Aschenputtel-Remake in Blutig, den du gesehen hast, mit einem feministischen Twist. Aber vorher müssen wir über einen aktuellen Eklat sprechen, denn auch dieses Jahr spielen der Gazakrieg und der Nahostkonflikt eine große Rolle. Kai, um welche Premiere geht's? Was ist da genau vorgefallen?
Ja, hallo erstmal. Es geht um die Premiere des Films Queer Panorama in der Sektion Panorama, die am Samstag stattfand in der Urania in Berlin. Und da hat der Regisseur des Films, der Chinese Jun Li, einen Brief vorgelesen von seinem iranischen Hauptdarsteller, der die Berlinale boykottiert hat und nicht angereist ist. Und darin wirft der Schauspieler Deutschland vor, einen Genozid an den Palästinensern zu unterstützen. Das Ganze ist jetzt erst quasi hochgekocht mit einem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde von diesem Vortrag. Und auf diesem Video oder in diesem Video ist auch zu hören, dass es schon Widerspruch gibt aus dem Publikum. Jemand ruft rein, kein Genozid und Free Palestine from Hamas. Und der Regisseur schließt das Ganze eben mit dem Satz From the River to the Sea.
Ja, eine umstrittene pro-palästinensische Parole. Wie hat denn da die Berlinale, die Intendanz, drauf reagiert?
Ja, die Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle, die bedauert in einem Statement den Vorfall. Sie sagt, man habe an dem Abend auf der Bühne nochmal deutlich gemacht, dass auf der Berlinale kein Platz ist für Diskriminierung, Antisemitismus und auch antimuslimischen Rassismus. Der Staatsschutz ermittelt mittlerweile auch, aber ja, in meiner Wahrnehmung spielt dieser Eklat eigentlich vor allem jetzt gerade in der Presse eine große Rolle, auf dem Festival tatsächlich eher weniger. Hier geht es wirklich weiter um die Filme.
Dann danke ich dir für die Einordnung. Dann lass uns jetzt über einen bemerkenswerten Film aus dem Programm sprechen. Es geht um The Ugly Stepsister. Gezeigt wird er in der Sektion Panorama. Ist eine Neuerzählung des Aschenputtel-Märchens als feministischer Body-Horror. Und bevor wir den Begriff näher erläutern. Kai, du warst bei der Premiere. Wie kam der Film denn an?
Ja, der kam richtig gut an. Die Premiere war auch in der Urania. Die Ugly Stepsister lief ja schon in Sundance und hat quasi so sehr gute Mundpropaganda mit im Gepäck gehabt. Und das hat dazu geführt, dass bei dieser Premiere wirklich das Haus richtig voll war. Beim Abspann gab es dann auch tosenden Applaus. Es ist ja Aschenputtel als drastischer Körperhorror erzählt. Das heißt, es gab immer wieder richtig eklige und auch so schmerzhafte Szenen. Und das mit vielen Leuten in einem voll besetzten Kinosaal zu gucken, das hat richtig Spaß gemacht. Man hat mehr als einmal die Leute dann so bei so drastischen Szenen aufschreien gehört oder quieken gehört. Also das war schon eine richtig tolle Erfahrung.
Okay, also ich bekomme eher Angst. Wie drastisch, wie schlimm ist denn der Film?
Also ich glaube, wir hören erstmal einen kurzen Ausschnitt rein. Dann kriegt man so ein bisschen den Vibe des Films auch mit.
Detta, mina flickor, kommer att bli den viktigaste kvällen i hela era liv.
Har ni bestämt er?
Det blir nummer C.
Du har talang. Bortkastat talang.
Jag bryr mig om vad du gör. Bara få en ännu.
Also auch ein Film mit so ein bisschen schwarzhumorigen Anteilen. Es geht ja um die vermeintlich hässliche Stiefschwester von Aschenputtel in diesem Film. Elvira heißt die. Das ist die, die sich im Märchen der Gebrüder Grimm die Zehen abschneidet, um in den Schuh zu passen, den Aschenputtel beim Ball des Prinzen verloren hat. Und die Regisseurin Emily Blichfeld, die hat das für ihren Film als Ausgangspunkt genommen und erzählt, wie diese Stiefschwester mit wirklich sehr, sehr drastischen Methoden versucht, den Schönheitsvorstellungen des Prinzen oder ja eigentlich der Schönheitsvorstellungen ihrer Umgebung zu gefallen und gerecht zu werden. Also ihr wird da zum Beispiel in einer Sequenz die Nase gerichtet in so einer Schönheits-OP. Das Ganze ist so ein bisschen im 18. Jahrhundert angesiedelt. Also es findet auch ohne Narkose statt.
Wow.
Ihr werden falsche Wimpern an die Augenlider genäht, natürlich in Großaufnahme. Und um ihre Kurven loszuwerden, schluckt sie ein Bandwurm-Ei und auch das mit richtig ekligen Konsequenzen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich nicht zart beseitet, wenn es um Körperhorror geht. Aber bei dem Film habe ich mir wirklich ein paar Mal die Augen zugehalten und an einer Stelle sogar in mein Notizbuch gebissen.
Oh, wie süß. Ich leide mit dir. Aber also nochmal vielleicht zusammenfassend, ist der Film denn wirklich so schlimm?
Also wenn man es objektiv betrachtet, muss man sagen, für so Fans von Gore, also von Blut und Eingeweiden, ist der Film gar nicht so das Richtige. Aber was Regisseurin Emily Blichfeld und ihre Hauptdarstellerin Thea Sophie Loch Ness mit Elvira gemacht haben, ist, dass sie eine Figur geschafft haben, mit der man einfach unfassbar mitleiden kann. Die ist so relatable. Und das macht diese Körperhorror-Szenen einfach auch noch schwerer zu ertragen, weil man ja die ganze Zeit wirklich mit ihr so mitleidet und jeden Nadelstich sozusagen spürt. Elvira ist eben wie ein ganz normaler Teenager angelegt. Die ist verträumt, etwas naiv. Sie liest gerne Gedichte, die der Prinz geschrieben hat. Und sie hadert auch mit ihrem Körper. Es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo sie vor dem Spiegel steht und sich so nackt betrachtet und dann in ihre Hautfalten so reingreift. Und man sieht ihr da die Resignation förmlich an, dass sie wahrscheinlich den schönen Prinzen, der übrigens voll der chauvinistische Arsch ist in diesem Film, dass sie den nie bekommen wird. Und ich finde, da unterscheidet sich der Film dann auch nochmal von The Substance zum Beispiel. Bei dem war man ja emotional eher so ein bisschen distanziert von Demi Moores Charakter, weil der schon einen sehr, sehr stark satirischen und sehr so künstlichen Ansatz gefahren hat. Und das hat The Ugly Stepsister zumindest bei der Charakterzeichnung gar nicht.
Interessant. The Substance ist ein gutes Stichwort. Es gab und gibt ja gerade einige Körperhorrorfilme, die sich mit feministischen Themen auseinandersetzen. Warum denkst du denn, liegt Bodyhorror gerade so im Trend und was wird da eigentlich verhandelt?
Naja, also ich glaube, das hat damit zu tun, dass es jetzt so eine Generation von Filmemacherinnen gibt, die sozusagen nachrückt, die einerseits mit feministischer Theorie groß geworden ist und auch ein sehr starkes feministisches Selbstbewusstsein hat und auch das in ihren Filmen äußern möchte. Und gerade Bodyhorror eignet sich eben auch richtig gut dazu, um Frau sein in der Gesellschaft zu verhandeln. Ich zitiere da jetzt einfach nochmal die Regisseurin von The Ugly Stepsister, die bei der Premiere meinte, eine Frau zu sein, ist eine sehr körperliche Erfahrung und das zeigen diese Filme wie The Ugly Stepsister, wie The Substance auch wirklich sehr, sehr deutlich und spitzen sozusagen diese körperliche Erfahrungswelt auch teilweise bis ins Unerträgliche zu. Und dann, glaube ich, hat auch der Film Titan, der 2021 in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, so ein bisschen den Weg geebnet für diese feministischen Body-Horror-Filme. Und sowohl Substance-Regisseurin Coralie Fajar als auch Emily Blichfeld, die Regisseurin von Ugly Stepsister, die haben sich beide auch als Fans des kanadischen Regisseurs David Cronenberg geoutet, der ja so ein bisschen für einige Filmhistoriker als Erfinder des Body-Horror-Genres gilt.
Mhm. David Cronenberg, sag mir was düster, woher kennt man den, was hat der nochmal für Filme gemacht?
Ja, der ist sozusagen so, ich würde den als Godfather of Body-Horror bezeichnen. Der hat zumindest, ist er einer der ersten, der erkannt hat, dass man mit diesem Genre gesellschaftliche Ängste und Konflikte erzählen kann. Also, dass man die wirklich so anhand der Körper seiner Figuren erzählen kann. Es gibt zum Beispiel einen relativ frühen Film von ihm aus der Mitte der 70er, Rabbit heißt der. Da geht es um eine Frau, die so eine Art penisartiges Organ hat nach einer misslungenen Operation, mit dem sie Männer beim Sex mit einer grausigen Krankheit ansteckt. Da können wir auch mal kurz in einen Ausschnitt reinhören.
All around her, people are dying, and only Rose knows why.
You gotta come quick. You gotta come quick and get me.
Miss Rose, it's gotta be. Something's happened to Rose.
Ja, es klingt noch ein bisschen trashig. Später hat David Cronenberg dann auch so Arthouse-Thriller gedreht. Aber bei Rabbit, finde ich, kann man schon viel raushören und rauslesen, was so Mitte der 70er relevant war. Also da werden viele Ängste so rund um die sexuelle Befreiung und den Feminismus behandelt. Legendär ist auch David Cronenbergs Film Die Brut, auch einer seiner früheren Filme, in dem er seine Scheidung verarbeitet hat. Und der handelt von einer Frau, aus deren Körper so mörderische Gnome wachsen, die sozusagen die Wut dieser Frau auf ihren Mann verkörpern. Ich würde nicht sagen, dass Cronenberg ein ausgemacht feministischer Regisseur ist. Der erzählt schon eher aus männlicher Perspektive. Aber er hat einfach sehr eine Art geprägt, wie man im Kino über und vor allem auch mit Körpern erzählen kann. Und diese Art hat jetzt eben eine neue Generation von Regisseurinnen für sich entdeckt, die Cronenbergs Körperhorror mit weiblichen Erfahrungen verbindet und daraus eben dieses packende feministische Horrorkino entstehen lässt.
Ja, Horrorkino packend, du sagst es. Nicht unbedingt was für mich, ich muss mir das noch überlegen. Ich habe mir bei The Substance schon die Augen zugehalten, aber die Kritik hier bei uns im Programm, die klang so vielversprechend, dass ich dachte, ich muss mir doch mal einen Eindruck darüber verschaffen. Aber gibt's für all jene, die es mögen, einen Kinostart für The Ugly Stepsister?
Die Ugly Stepsister wird im Sommer ins Kino kommen, am 5. Juni ist es geplant.
Ach, dann können sich alle, die Fans des Horrors sind, schon mal dieses Datum im Kalender eintragen. Außerdem läuft The Ugly Stepsister auch dieses Wochenende bei der Berlinale. Tickets gibt's unter berlinale.de. Danke, Kais, für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Gestern ist in Kiew die ukrainische Fashion Week zu Ende gegangen. Modeschöpferinnen und Models aus allen Teilen des Landes haben ihre Kollektion präsentiert. Aber dass diese Show im Kriegsgebiet keine normale Modenshow war, wurde schon beim Betreten der Halle klar. Der russische Angriffskrieg war auch in der Modewelt omnipräsent.
Im Gang, der zum Laufsteg führte, hingen große Porträtfotos von Frauen und Männern in Uniform.
And these people are all fashion industry professionals that were.
Das sind alles Menschen, die in der Modeindustrie arbeiten, Kleidung genäht oder Modeskizzen gezeichnet haben, auch Schuhe entworfen haben, Stilisten, Fotografen, also aus allen Bereichen der Modeindustrie, und jetzt sind sie bei der ukrainischen Armee. An manchen Fotos ist ein schwarzes Band. Das bedeutet, dass sie an der Front getötet wurden. Erklärt Lisa Uschcheka, Sprecherin der Fashion Week in Kiew. Zudem habe man in diesem Jahr eine besondere Initiative gestartet, erklärt sie, unter dem Motto Gesichter der Helden. Eine Spendenaktion zugunsten Kriegsversehrter mit besonders schlimmen Gesichtsverletzungen.
Because facial injuries are hard to restore.
Gesichtsverletzungen sind schwer zu behandeln. Es gibt auch keine offiziellen Regierungsprogramme, die den Opfern helfen. Hoffentlich irgendwann mal in der Zukunft, aber jetzt unterstützen wir diejenigen, die unser Land verteidigen.
Who have severe facial injuries.
Eine Fashion Week in Zeiten des Krieges sei für alle Mitwirkenden eine besondere Herausforderung, so Lisa Uschcheka. Kreative Menschen wie Modeschöpfer lebten von der Inspiration, die bei täglichem Luftalarm und Bombenangriffen und den schlimmen Nachrichten von der Front verloren gehen könne. Viele Designer verstünden die Fashion Week aber als Zeichen des Widerstands. Die Kreation ihrer Kollektionen ist für sie eine Art Widerstand gegen den Krieg. Sie gestalten Mode vor dem Hintergrund der Zerstörung, die zu uns gebracht wird durch den russischen Krieg in der Ukraine. Die Modeschöpferin Nadja Sack, die früher für ihre farbenfrohen Kollektionen bekannt war, habe zum Beispiel komplett auf Schwarz umgestellt. Für den Designer Ihor Sidletsky waren die ersten Monate des Krieges prägend. Kurz nach dem 24. Februar 2022, dem Tag, als Russland die Ukraine überfiel, habe er alles stehen und liegen gelassen und begonnen, Militärkleidung für die ukrainische Armee zu nähen. Auf freiwilliger Basis. Jacken, Pullis, Westen, alles in großen Mengen. Als er Monate später wieder seine Arbeit als Modeschöpfer aufnehmen wollte, sei dies zunächst nicht einfach gewesen. Doch dann habe er eine Idee gehabt, auf die er besonders stolz ist. Wir haben eine improvisierte Körperpanzerung entworfen. Das war unsere Vision. Sehr schön in der Form einer Weste. Dabei haben wir traditionelle ukrainische Weberei verwendet. Es wurde ein Herz hineingewoben, das von innen explodiert, genau wie unsere Seele, die vom Krieg zerrissen wird. Natalia aus Lviv gehört zu den Models, die die neuen Kollektionen präsentierten. Für sie war es weitaus mehr als einfach nur ein Job. Mir scheint, dass wir gerade in Kriegszeiten zeigen müssen, dass sich unsere Marken weiterentwickeln, dass unsere Kultur immer Gehör finden muss. Wir zeigen unsere Kultur, damit über die Ukraine gesprochen wird und die Ukraine auf der Landkarte bleibt.
Ja, berührend. Stefan Lark von der Fashion Week in Kiew, die zu Ende gegangen ist als Statement eigenständiger Kultur und ja, Kreativität.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Alexandra Nestmann.
Nach einer Rede bei einer Filmpremiere auf der Berlinale ermittelt der Staatsschutz. Der Zentralrat der Juden in Deutschland schrieb, es mache fassungslos, dass zu Hamas-Parolen Beifall aufbrause. Der Hongkonger Regisseur Jun Lee hatte auf der Bühne die Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« zitiert. Ein Videomitschnitt der Rede war in sozialen Medien zu sehen. Darin hieß es, Millionen von Palästinensern erstickten unter Israels brutalem Siedlerkolonialstaat. Deutschland und seinen Kulturinstitutionen wurde vorgeworfen, Apartheid und Völkermord an den Palästinensern zu unterstützen. Die neue Berlinale Intendantin Tattel bedauerte den Vorfall. Aus dem Publikum hatte es sowohl Beifall als auch kritische Zwischenrufe gegeben. Placebo-Frontmann Brian Molko wird in Italien angeklagt, weil er Ministerpräsidentin Meloni als Nazi bezeichnet haben soll. Nach einem Bericht des Independent hat das italienische Justizministerium einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Molko soll im Jahr 23 auf dem Sonic Park Festival in Turin entsprechende Bemerkungen über Meloni gemacht haben. Daraufhin hatte es aus dem Publikum, aber auch aus einer rechtsextremen Partei Beschwerden gegeben. Verleumdungsdelikte können in Italien mit Gefängnisstrafen bestraft werden. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte aber, er gehe eher von einer Geldstrafe aus. Man kommt ins Kino, setzt sich hin, öffnet die Snacks, freut sich auf den Film, Licht geht aus, aber es geht noch lange nicht los. Zuerst laufen Werbung und Trailer, das kann gern mal eine halbe Stunde dauern. Ein demokratischer US-Senator im Bundesstaat Connecticut will das ändern und Kinos zwingen, die genauen Anfangszeiten der Filme zu nennen. Er wirft den Betreibern vor, die Zeit der Menschen zu missbrauchen. In einem Gesetzentwurf fordert er, dass sie sowohl angeben, wann genau die Trailer und Spots laufen, als auch die genaue Uhrzeit, wann der eigentliche Spielfilm anfängt. Die Regelung könnte unabhängige Kinos allerdings benachteiligen. Branchenvertretern zufolge würde sich das negativ auf deren Finanzen auswirken. Kinder lesen Katzen vor und werden so besser im Lesen. Die Idee stammt aus den USA und heißt dort Book Buddies. Tierheime hierzulande machen das jetzt auch mit der Aktion Kinder lesen Katzen vor. Eine Sprecherin des Berliner Tierheims sagt, Katzen empfinden rhythmische, menschliche Stimmen als angenehm, ganz egal, ob jemand langsam oder schnell, laut oder leise liest. Und weil Pädagogen den Kindern beibringen, dass nicht jede Katze sofort gestreichelt werden kann, können die Tiere ganz langsam Vertrauen fassen, sich an Kinder gewöhnen und vielleicht einfacher in ein neues Zuhause vermittelt werden. Und auch für die Kinder hat das Katzenvorlesen große Vorteile, vor allem für jene, die sich sonst von Erwachsenen beurteilt und unter Druck gesetzt fühlen. Laut Eltern sagen viele, das Lesen fühlt sich so gar nicht mehr wie Üben an, sondern macht einfach Spaß. Die meisten fangen mit ihrem Lieblingsbuch an und überlegen dann selbstständig, was sie den Katzen als nächstes vorlesen möchten. Das Berliner Tierheim kann sich vor interessierten Anfragen kaum retten.
Oh, falsche Jeans, Schuhe funktionieren nicht für mich, sorry, du kommst hier nicht rein. Einmal Türsteher spielen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das funktioniert mit Techno-Banter. Bei diesem Spiel sorgt man als Türsteher oder auch Türsteherin dafür, dass es keinen Stress mit den Gästen gibt. Die Kulisse ist ein Techno-Club, der an eine Stadt wie Berlin erinnert. Und dieses Spiel gibt es für alle möglichen Konsolen, für Plattformen wie Xbox bis PlayStation und Windows. Und die Idee dazu hatte Will Kempkes zusammen mit seinem Bruder, seinem Cousin, mehreren Mitstreitern. Und ihr Studio nennt sich Dexa Arts und er ist jetzt bei mir hier im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, also Sie haben, wir müssen da mal ein bisschen zurückschauen, studiert und zwar an der UdK in Berlin, sind also eigentlich Maler, nun dieser künstlerische Direktor von den Studios. Was hat Sie denn inspiriert oder veranlasst, Spiele zu entwickeln?
Also vielleicht, ich hoffe, wir können beim Du bleiben, hier als Berliner, alle.
Ich überleg's mir.
Okay, gut. Für mich ist Videospiele war schon immer ein großes Medium in meiner Kindheit. Ich habe viel gemalt, ich habe viel gezeichnet, aber das hat mich sehr begleitet die meiste Zeit. Und im Endeffekt ist mein Leben so ein Weg gelaufen über die Kunst, über die Galerien, über die Malerei. Und ab irgendeinem Punkt hat sich das für mich erschlossen als das Medium, was wirklich interessanter ist. Wahrscheinlich zum Teil wegen der verbalen Komponente, die dabei ist. Ich kann bei einem gemalten Bild nicht so viel reden und so. Und unser Spiel ist sehr redelastig. Auf der anderen Seite ist halt ein Medium, in dem extrem viel passiert. Irgendwie Malerei ist wirklich meine erste Liebe so. Also es geht auch zurück bis irgendwelchen Cave-Paintings. So. Es ist so eine lange Geschichte, während Videospiele halt gerade explodieren und es passiert so viel. Und es war für mich wie so eine neuer Start irgendwie in ein Medium, was, wo man das man kann man beim Wachsen noch zusehen. Mhm. Während bei Malerei guckt man halt irgendwie so ein bisschen zurück auf solche riesigen Gestalten und riesigen Geschichten, die aber auch alle festgemeißelt sind irgendwie. Da kann man nicht mehr so viel dran rütteln.
Und jetzt also dieses erste Projekt, ein Computerspiel, wo ich auch schon rausgehört habe, es gab Überschneidungen auch durch Ihre Biografie, wie Sie auch gemalt haben unter anderem. Das heißt, es hat Ihnen auch geholfen oder euch allen zusammen gemeinschaftlich an diesem Projekt zu arbeiten. Wie ist denn da die Genese beziehungsweise die Geschichte des Spiels angelegt?
In dem Spiel schlüpft man in die Rolle von einem Türsteher an einem Berliner Techno-Club und muss halt verbal sich mit den Leuten auseinandersetzen und abweisen oder reinlassen. Und je nachdem, wie man reinlässt, verändert sich die Party. Also die Entscheidungen, die man trifft, sind da wirklich essentiell. Das heißt auch, dass das Besondere an dem Medium war für mich, dass man Entscheidungen die Betrachter machen lassen kann oder die Spieler in dem Fall oder Spielerinnen. Und dass sie dann entscheiden können, wie läuft der Abend sozusagen.
Mhm. Wie ist das eigentlich? Wir sprachen jetzt die ganze Zeit über den Türsteher, aber wird auch gegendert? Also kann ich sozusagen mich auch als Türsteherin entdecken in dem Spiel?
Ich wollte das sehr lange machen. Also eine Sache, die ich liebe an Videospielen, sind solche Editors, wo man seinen eigenen Create-Your-Own-Bouncer so. Das wollte ich machen. Das hat aber am Ende ist es leider nichts geworden, weil es die Texte, die wir haben, sind sehr lang. Und das heißt, wir müssen, dass jeder Text muss auf die Entscheidung eingehen, die man trifft, aber auch auf die Person, die man spielt. Mhm. Das heißt, das wird dann multipliziert dann jedes Mal die Texte, die wir schreiben müssen. Und am Ende haben wir gesagt, wir erzählen relativ eine gerade Geschichte. Der Charakter hat eine Hintergrundgeschichte, also bleiben wir auch bei einem richtigen Charakter. Man kann jetzt die Sachen entscheiden, die dieser Türsteher macht, aber nicht sozusagen... wie der zum Beispiel aussieht. Also man kann sich selber anziehen, aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich spiele eine Türsteherin. Ich hätte das sehr gerne gehabt.
Fürs nächste einfach, Spiel.
Ja,
welche Hintergrundgeschichte hat er denn?
Also die Hintergrundgeschichte ist, man ist der Bodyguard von so einem großen Business-Tycoon und verliert am Anfang seinen Job, jetzt Spoilers für die Leute, die hören. Und muss sich dann wieder zurück zu seinem alten Job gehen und sich wieder so hocharbeiten an einem Techno-Club, was man eigentlich nicht wollte.
Und es erinnert ja auch visuell an Berlin. Gleichzeitig gibt es Fabelwesen. Einer der wichtigsten Charaktere ist ein Frosch, der die Chefin des Türstehers ist. Warum ist diese Figur so wichtig? Oder spoilern wir dadurch auch schon zu viel?
Nee, da wird nicht gespoilert. Ich finde mich selber so ein bisschen in vielen von den Figuren. Aber die Froschchefin ist für mich so die wichtigste Person eigentlich. Ich sehe mich selber darin. Ich sehe auch wichtige Personen aus meinem Leben da drin, meine Großmutter zum Beispiel. Und die Person, ich wollte ein bisschen mit dem spielen, wen lässt man rein und wen lässt man draußen. Also nicht nur in dem Job, den die Person macht, sondern wirklich im eigenen Leben. Mhm. Und ich finde, eine Sache, die ist der Unterschied zwischen nett sein und Freundlichkeit und so weiter. Weil es die Chefin ist sehr ruppig und macht einen die ganze Zeit nieder. Aber eigentlich im Herzen wollte ich so, ist sie ein guter Charakter, auf die Art.
Das heißt, das hat auch eine Metaebene, denn wenn wir jetzt nochmal sozusagen darauf zurückkommen, was denn auch ein Türsteher darstellt und auch was er mitbringen muss, ist ja auch unter anderem ein gefährlicher Job, spielen diese Facetten auch eine Rolle? Also muss er auch aggressiv auftreten, der Spieler, oder geht es wirklich eher um den Witz, wer macht den coolsten Spruch an der Tür?
Das mit den Sprüchen steht auf jeden Fall im Vordergrund, aber es gibt Skills, die man freischalten kann, zum Beispiel die Leute einzuschüchtern und so. Aber ich fand das von Anfang an interessant, weil eigentlich der Türsteher oder die Türsteherin ist immer in der Unterzahl. Also man ist nie, die Person kann nicht, auch wenn das jetzt irgendwie das Bild ist von Leuten, der kann nicht jedem einfach auf die Fresse geben und die nach Hause schicken. Das ist nicht drin. Sie muss es dann irgendwie deeskalieren und dann die Situation so drehen, dass es wieder funktioniert für die Leute.
Und was ist sozusagen das Ziel? Also weil es ja auch um die Frage geht, wen lässt man in sein Leben oder nicht?
Ja.
Welche Menschen wünscht man sich am Ende aus Ihrer Perspektive raus in dem Club? Jetzt habe ich doch kein Du angeboten, aber also was ist sozusagen dann das Hauptziel, welche coolen Menschen man da in dem Club trifft?
Also die Chefin gibt einem gleich so eine Liste von Anfang an, die man durchsehen kann, und dann gibt es Regeln zum Beispiel, die man nicht von Leuten, extrem betrunkene Leute. Und in erster Linie, das finde ich auch persönlich, ist immer am wichtigsten die Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben, die aus anderen Gründen da sind, um was zu verkaufen oder weil sie gerade nichts anderes zu tun hatten. Weil ich finde das immer, das ist, was eine Party weniger gut machen lässt. Man möchte mit Leuten zusammen sein, die da sein wollen. Aber wir haben auch andere Regeln gemacht. Ich wollte jetzt nicht so einen Simulator machen, dass man die Schuhe von jedem checkt oder so, weil ich finde sowas ziemlich selber langweilig. Das war jetzt nicht, hätte ich mich nicht für interessiert. Aber sozusagen platzhalterisch dafür haben wir halt zum Beispiel die Regel, keine blauen Jeans.
Okay, genau. Aber das Visuelle müssen wir auch noch ansprechen. Das ist ja auch in so einer bestimmten Pixel-Optik, erinnert so ein bisschen an die 90er. Und gleichzeitig geht es natürlich bei einem Nachtleben auch um die Musik und den Sound. Wir hören mal hier rein. Ja. Also man hat schon auch wieder so ein bisschen zumindest das Gefühl, man tritt ein in die Welt des Nachtlebens. Ist ja auch so eine Art Parallelwelt zur Realität. Und ja, vielleicht können Sie einmal sagen, wer die Musik alles mit kreiert hat, wie bestimmend der Sound ist für das Spiel und wie man sich visuell sozusagen das Spiel nochmal vorstellen muss.
Also ich habe sehr eng mit meinem Cousin zusammengearbeitet für dieses Spiel und der ist DJ hier in Berlin auch und der war dann sozusagen verantwortlich für den Soundtrack. Das ist der Teil, an dem ich am wenigsten gemacht habe, weil ich auch, ich glaube, ich habe kein wirkliches Ohr für Musik. Man muss ein bisschen lernen, das ein paar Sachen abzugeben so. Und der hat das sehr gut gemacht und der hat sich dann Bekannten und Freunden von sich zusammengetan und hat dann den Soundtrack für das Spiel gemacht. Und das sind alles so Berliner DJs. Also es gibt 5 Stück. Und die haben dann gesagt, wir machen den Soundtrack extra für das Spiel. Wir hatten dann auch Probleme mit der GEMA und so zuerst. Wir wollten ein paar andere Leute. Das ging dann nicht mehr wegen der GEMA. Und im Endeffekt haben wir dann gesagt, der ganze Soundtrack wird komplett für das Spiel gemacht und passt sich auch an das Spielgeschehen an. Also dass je nachdem, wie gut man das macht, ändern sich dann die Soundspuren und sowas. Mhm. Das hat auch alles das Joris, mein Cousin, zu verantworten.
Also vielleicht auch da nochmal abschließend, die Arbeit an dem Spiel hat ja mehrere Jahre gedauert. Mhm. Wie sehen Sie das jetzt perspektivisch? Wird es ein weiteres Spiel geben oder kehren Sie zurück zur Malerei oder wird es das einfach zusammen alles verbinden? Gibt es da schon auch neue Ideen?
Für mich war Malerei, wie gesagt, sehr wichtig. Ich habe auch das studiert hier an der UdK. Aber ich habe das Gefühl, dass ich vor einigen Jahren irgendwie, ich war wie so die erste Ratte, die das Boot verlassen hat. Ich habe irgendwie gemerkt, es ändert sich was und in der Kunst hat sich vieles gedreht und es geht weniger um Expression und eine Menge Sachen werden sehr so eingefärcht, ist mein Gefühl. Und für mich ist auf jeden Fall mehr Interesse daran, noch Videospiele zu machen, noch mehr.
Was meinen Sie mit eingefärcht?
Ich habe das so, ich sag's so salopp, aber ich finde, man wird halt ein bisschen zu so einer Person, die irgendwelche Baseballkarten macht für reiche Leute, die sammeln können. Und ich habe da nicht so wirklich Interesse dran. Ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Sachen und durch Bilder. Und ich möchte eigentlich, dass alle möglichen Leute sich das angucken wollen, wenn sie möchten. Und da ist auf jeden Fall mehr das populäre Medium im Moment Videospiele, meiner Meinung nach.
Und das kann man entdecken in Technobanter. Da arbeitet man als Türsteher in einer neongefluteten Welt. Das Spiel entwickelt wurde von Dexter Arts. Sie feiern sozusagen ihr Debüt. Gibt es auf allen gängigen Plattformen, kostet um die 17 Euro. Und ich sprach mit Will Kempkes, Künstler und künstlerischer Direktor der Studios. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, dass ich da sein konnte.
Von Oper über Musical, Jazz bis Hip-Hop mit mehr als 2 Millionen BesucherInnen ist das Kennedy Center das größte Kulturzentrum der Hauptstadt Washington. Es gibt mehr als 2000 Aufführungen pro Jahr. Es hat nationale Bedeutung und kein US-Präsident hat bisher direkt Einfluss aufs Programm genommen. Donald Trump sieht das anders, er tut es. Er hat alle Demokraten aus dem Aufsichtsrat gefeuert, sich selbst zum Chef gemacht und den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Interimsdirektor ernannt. Fürs Programm soll gelten, was woke ist, kommt raus. Ralf Borchert mit einem Überblick.
Wir haben das Kennedy Center übernommen. Uns gefiel nicht, was sie dort zeigen. Seit Donald Trump diese Sätze gesagt hat, ist klar, er attackiert auch die Kulturszene. Das Kennedy Center ist eine Institution. Bisher hat kein US-Präsident direkt Einfluss auf das Programm genommen. Der Aufsichtsrat war stets ausgewogen mit Demokraten und Republikanern besetzt. Trump hat alle Demokraten gefeuert, sich selbst zum Chef des Gremiums wählen lassen und als geschäftsführenden Direktor seinen Vertrauten Richard Grenell eingesetzt. Der war in Trumps erster Amtszeit US-Botschafter in Deutschland und dort alles andere als beliebt. Wir werden sicherstellen, dass das Programm des Kennedy Center gut wird, betont Trump, und nicht woke. Der Begriff woke umschreibt eigentlich hohe Wachsamkeit gegen Diskriminierung. Im Trump-Lager ist es ein Kampfbegriff. Woke steht für alles, was aus Sicht Trumps zu links, zu progressiv ist.
Woke is a catch-all for any idea, any culture, any art, any opinion that they don't agree with.
Es ist eine Schublade für jede Idee, jede Form von Kultur, von Kunst, jede Meinung, mit der sie nicht einverstanden sind, so der Kabarettist W. Kamau Bell im Radiosender NPR. Der preisgekrönte Stand-up-Comedian ist entschlossen, trotz der Trump-Übernahme weiter im Kennedy Center aufzutreten. Als Schwarzer fühle ich mich meiner Familientradition verbunden, nicht zu kneifen, überall aufzukreuzen, so Bell. MAGA, die Make America Great Again-Bewegung, mag vielleicht das Weiße Haus kontrollieren, aber nicht das Kulturpublikum in Washington, D.C.
MAGA runs the White House, maybe. They don't run Washington, D.C.
Nicht alle geben sich zurzeit so kämpferisch. Die Opernsängerin Renee Fleming etwa hat ihren Rücktritt als künstlerische Beraterin des Kennedy Center verkündet. Und manches haben die Trump-Leute schon aus dem Programm gekippt. Das Kindermusical Finn etwa, das Rücksicht auf Minderheiten thematisiert.
This is a show about inclusivity. It's about acceptance.
Es ist ein Stück über Inklusion, über die Akzeptanz des anderen. Themen, die nicht auf der Linie der neuen Verantwortlichen liegen, so Co-Autor Michael Kuhman im Fernsehsender CNN. Es ist also nicht schwer, den Schluss zu ziehen, warum das Stück abgesetzt wurde.
It's not hard to draw a line as to why the show was canceled.
Dabei ist das Programm des Kennedy Center keineswegs nur progressiv. Im Gegenteil, ein Großteil der mehr als 2000 Aufführungen pro Jahr ist sehr traditionell. Oper, Ballett, Theater, Klassik, Jazz. Bisher ist unklar, was Trump eigentlich stattdessen auf die Bühnen des Kulturzentrums bringen will. Nur noch Country etwa, wenn es um Musik geht? Möglicherweise weiß Trump das selbst nicht. Keine Drag-Shows mehr, so viel hat er klargestellt. Dabei waren die nur ein winziger Teil des Programms. Deborah Rutter hat die letzten 11 Jahre als Direktorin das Gesamtprogramm geprägt.
The Kennedy Center is meant to be a beacon.
Die Aufgabe des Kennedy Center ist es, ein Leuchtturm zu sein für die Künste, für die USA insgesamt, das ganze Land, sagt sie bei NPR mit teils brüchiger Stimme. Wir haben im letzten Jahrzehnt das Spektrum enorm erweitert, das Publikum vergrößert. Ich bete, dass das erhalten werden kann. Aber das ist meine größte Sorge.
I pray that that can be sustained, but that's my biggest concern.
Direkt auf Trump angesprochen, sagt sie:
I am a believer in the work of the artist.
Ich glaube an die Arbeit des Künstlers. Ich mache keine Propaganda. Ich bin keine Politikerin. Kunst spricht für sich selbst. Kunst erzeugt nicht immer Wohlgefühl, aber sie erzählt uns, wer wir sind.
But it is telling the story of who we are.
Auch Deborah Rutter ist gefeuert. Ihr Nachfolger Richard Grenell hat noch nicht näher erläutert, welche Schwerpunkte er setzen will.
Wie Donald Trump das Kennedy Center umkrempeln will, Ralf Borchert mit einer Einordnung.